MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Fangen wir ganz vorne an. Name?
König Heinz Dieter.
Geburtstag?
16.06.49.
Geburtsort?
Quedlinburg.
Profession?
Rentner.
Was treibt Sie an?
Ja, was treibt uns an? Es geht darum, nach Möglichkeit vielen Leuten helfen zu können und dementsprechend auch die ehrenamtliche Tätigkeit im Verein mit unter anderem.
Und wo fühlen Sie sich zu Hause?
Also, wenn ich mal ganz ehrlich bin, überall. Da, wo nette Leute sind, mit denen man klarkommt, da fühle ich mich auch wohl.
Das heißt, Sie sind schon ein bisschen zu Hause?
Ja, jetzt auf jeden Fall.
Weil ich habe gesehen, Sie haben draußen mit dem Gregor geredet, mit dem Tim geredet, Ihre Frau ist dabei, Ihre Tochter ist dabei. Wir sind schon ein bisschen eingerichtet hier. Jo. Dann ist hier die nächste Frage in meinem Steckbrief, an den ich mich hier halten will. Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Ich höre gerne klassische Musik. Letztes Mal war auch Vivaldi, ist aber eins von vielen. Ja. Das heißt nicht, dass ich keine Schlager oder andere moderne Musik höre, aber klassische Musik liebe ich ein bisschen.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Das war die Editha von Wessings, das ist ja die Gemahlin von Otto den Zweiten, ja, oder Ersten, der in Magdeburg.
Genau, der Otto von Magdeburg. Ja, also ich bin nicht im Bilde, wer Editha von Wessing ist. Deshalb, Sie haben mich jetzt so ein bisschen fragend angeguckt. Ich kann ihn da auch nicht raushelfen.
Das sind die, vor ein paar Jahren hatte man sie ausgegraben, den Sarg. Wo keiner wusste, ob das Editha ist oder nicht Editha. Ah, ja. Okay. Hat sich herausgestellt, es ist Editha.
Okay. Wie beginnt der Tag?
Eigentlich immer fröhlich und munter.
Das glaube ich Ihnen sofort. Gucken Sie Tour de France?
Nicht nur gucken, wir sind auch schon ein paar Mal da gewesen, eingeladen von den französischen Freunden. Ist immer ein Erlebnis, muss man dazu sagen. Das geht ja manchmal runter bis Südfrankreich, je nachdem, wo die Strecken ist. Aber das organisieren die für uns mit. Und das bedeutet im Endeffekt, dass es so richtig wie ein Volksfest ist. Also an der Strecke, da werden im Grill aufgebaut, Zelte aufgebaut. Und dann ist es so, wenn da eine Reihe steht, da kann jeder bei jedem mal kosten oder weiter. Überwiegend ist natürlich Wein, sowas vorrangig, ja. Aber auch Delikatessen, ne?
Delikatessen zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel gibt es Austern, die so Schnecken.
Das also war mir ja überhaupt nicht klar, dass also wenn ich Tour de France gucke und dann da die Massen sehe an der Straße, dass da durchaus zwischendurch dann, also vorne weg und so, ist ja nur der Moment, wo man sieht, wo die Fahrer kommen, wo Tadej und seine Truppe da kommen, so dass es da zwischendurch Austern gibt.
Naja, es ist praktisch so, ne, es gibt auch Schmorwurst, also gegrillt ist im Endeffekt auch Käse, ne, als was im Französischen so vorkommt. Ja. Man muss davon ausgehen, wenn man zu einer Strecke fährt, je nachdem, wo man steht, die Straßen sind ungefähr 4-5 Stunden vorher gesperrt. Also man muss seinen Platz, wo man zusehen will, schon gefunden haben. Ansonsten ist da keine Möglichkeit mehr. Das andere Problem ist natürlich zum Schluss auch, wenn die Leute weg sind, dann langsam Abmarsch, ist auch nicht so einfach. Außer immer schön, da kann man noch ein bisschen länger von diesen Speisen noch ein bisschen was kosten.
Und im Augenblick ist ja die Tour de France der Frauen gerade dran. Verfolgen Sie die auch im Fernsehen oder so?
Ja.
Gestern war Mont Ventoux.
Ja, das habe ich leider nicht gesehen, weil ich unterwegs war. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch für die Frauen richtig Härte hinterhängt. Ja.
Ich frage Sie das so, weil Sie sind ja, als Sportler sind Sie doch zur Städtepartnerschaft gekommen, bin ich da richtig
informiert? Genau. Als Langstrecken- oder Ausdauerläufer, wie man es wollte. Und das ist ja eigentlich mehrfach passiert. Wir waren ja dort auch mehrfach eingeladen zu kleineren Wettkämpfen. Aber die richtigen Kontakte waren eigentlich 1994 gelegt, als wir eingeladen worden sind in den Staffellauf von Olna nach Quedlinburg über 730 Kilometer daran teilzunehmen. Der war ursprünglich schon für 91 geplant, also nach der Wende, zum 30-jährigen Jubiläum. Hat auch nicht ganz so geklappt, weil organisatorische Sachen zu beachten waren und die Grenzen waren ja noch nicht ganz so alles geklärt, wie es jetzt ist. Und das haben wir dann teilgenommen. Das waren 730 Kilometer in einer Woche.
Wie lang war Ihr Stück, was Sie gelaufen sind?
Pro Tag muss man, sagen wir, im Schnitt 20 Kilometer laufen und nochmal ungefähr das gleiche an Radfahren. Wenn man so will, 60 Kilometer, 40, 60 Kilometer am Tag muss man dann immer durchziehen.
Und wie ernst war das bei Ihnen selber mit dem Sport, dass Sie sagen, Sie sind Dauerlauf, Langstrecke?
Also ich habe es schon ernst genommen, aber immer nur als Hobby gesehen. Ich musste nicht jetzt irgendwie Zeiten schinden oder irgendwas Besonderes. Als Hobby, als Spaß an der Freude mit vielen Sportfreunden zusammen, die gleiche Interessen hatten. Es hat sich dann ja auch die sogenannte Freundschaft oder die Grundlage für den Verein bei den Staffelläufen gebildet. Ja.
Und seitdem sind Sie dabei, also seit 94?
Seit 94. Ja.
Da kann man sagen, es war ja eben schon zu spüren, kann man sagen, dass Sie in Frankreich Kenner sind inzwischen?
Naja, sagen wir mit Vorsicht zu genießen. Also man kennt sich schon in vielen Sachen aus, ja. Aber es gibt auch Details, die man nicht so kennt. Da oben ist die Gegend von Ulna am Rie. Das geht, da kann man sich schon ein bisschen orientieren. Denn man muss allerdings auch wissen, die Stadt selbst ist eigentlich eine Bergarbeiterstadt und eine Industriestadt.
Und Eisenbahn touristisch, auch, ne?
Ja, Eisenbahn, ja, ist ein Knotenpunkt. Ja. Mhm. Sagen wir, touristisch bietet die Stadt leider nichts, auch das haben die Franzosen immer auch durch Geldfreundschaft gut gemacht.
Insofern sind sie ungleiche Partner, ne? Weil Olna ist erstmal auch kleiner als Quedlinburg. Und ist als Stadt, also Sie haben gesagt, die bietet touristisch jetzt nicht so viel, die ist also, wie soll man sagen, prosaisch irgendwie.
Ja, naja, es ist
die auch, haben ja auch schwere Bombenangriffe da gehabt.
Ja, alles fast, also im Ersten Weltkrieg war sehr schwer und auch im Zweiten Weltkrieg, da geht ja die Linie fast lang. Ja, es geht ja nach Belgien rüber, liegt ja fast an der belgischen Grenze. Wer sich ein bisschen auskennt.
Ach, die Verteidigungslinie, Maginot-Linie.
Genau.
Ja. Und die, also diese Bunker und so sind in der Nähe.
Sind auch da noch in der Nähe von Ulna zu sehen. Mhm. Man muss vielleicht wissen, für die, die Ulna nicht kennen oder auch nicht wissen, wo es liegt, ist in der Nähe von Lille, das ist in die Hauptstadt, wenn man so will, sind ungefähr 80 Kilometer. Oder von Mons, also das ist ja schon Belgien, ungefähr 40 Kilometer.
So also auch Ecke. Gar nicht so weit von der deutschen Grenze, eben nein, weil dann nein, eben nein. auch ja. da diese ganze Geschichte sich tatsächlich ja. auch abgespielt hat. Das ist ja auch auf eine Art ein Hintergrund von der Städtepartnerschaft, ne?
Oder man muss vielleicht darauf zurückführen, wie die Städtepartnerschaft selbst entstanden ist. Ist kein mal richtig nachvollziehbar. Man weiß, dass im Mai 1961 der Vertrag der Städtepartnerschaft unterschrieben wurde. Aber wie er direkt zustande gekommen ist, weiß keiner. Also wir haben versucht nachzuforschen, das weiß eben keiner. Ja. Und dann waren die anderen Jahre, sagen wir mal, bis so in der Wende, gab es diese Partnerschaft schon. Da kamen auch ähnliche Leute von Ulna am Rhein nach Quedlinburg. So ein Volksfest oder Musik, Orchester war alles schon da. Auch zum Beispiel Jugendaustausch, einseitig. Das waren die Jugendlichen, die dann oben im Harz an den Teichen Ferienlager gemacht haben. Ja. Auch wie gesagt, nur einseitig, leider. Ja.
Und wenn die da in den Ferienlagern an den Teichen im Harz waren, sind sie dann selber auch als Quedlinburger Jugendliche damit dazugekommen? Oder?
Also seit ich das kenne, ich persönlich nicht, aber seit ich das kenne, war es eigentlich nur eine Zufallstreffen, die dort oben auch gebadet haben oder Camping gemacht haben. Also soweit ich weiß, eine richtige offizielle Einladung, um die zu betreuen oder zu, gab es nicht.
Ich bin immer noch so ein bisschen bei dem ganzen Frankreich und den schönen Klischees. Sagt man das eigentlich noch, Leben wie Gott in Frankreich?
Also das kann ich nur befürworten. Ja, also ja, es ist so, also da gibt es eigentlich keine Abstriche.
Ja, haben Sie da so Ihre Stellen in Ulna Aumerie, wo Sie immer hin müssen? Also da gibt's den Käse, da gibt's den Champagner, da gibt's, also Sie haben jetzt schon Austern, Sie haben also Schnecken erwähnt. Froschschenkel?
Ich muss sagen, als ich die ersten Jahre da war, war ich als Präsident, ist also so ein Amt ist da relativ hoch angebunden noch, vom Sozialen her gesehen, bin ich dann so von einem Verkaufsstand oder einem Geschäft zum anderen weitergereicht worden, ja. Der eine hatte, wie gesagt, Schnecken, der andere hat hier irgendwie spezielle Käsesorten oder irgendwas oder Wein. Also es lebt sich schon wirklich wie Gott in Frankreich.
Was hatten Sie da an bei den offiziellen Terminen? Jetzt sind Sie so hier im karierten Hemd und so.
Auch.
Also Sie sind nicht, also, Sie machen nicht den Präsidenten dann mit Schlips. Das ja so, in Frankreich spielen ja solche Hierarchie-Dinge eher eine Rolle ja, als hier.
Aber ich muss sagen, das ist in Frankreich auch nicht mehr so. Das mit Schlips und Kragen ist nicht mehr. Mein Gegenüber hier, Michel Vagier, der hat den Vorsitzenden gemacht von den Verein, den Freundschaftsverein dort, leger. Ja. Auch wenn wir feiern sind, nicht mehr mit Schlips und Kragen. Ja. Man muss ja auch nicht als Präsident sowas im Vordergrund stehen. Das will ich nicht und mache ich auch nicht. Das wird auch so akzeptiert.
Was sagt Ihre Frau eigentlich zu ihrer Liebe da zu Frankreich? Teilt sie die oder ist das eher ihr Ding?
Na, ich sag mal, ist mehr mein Ding, aber sie unterstützt mich, soweit es geht. Die Tochter ist ja mit im Verein, also ist auch aktiv, wenn da was zu organisieren ist oder war auch schon mit in Frankreich. Insofern als Familie kommen wir schon klar.
Und andererseits ist ja auch wichtig in der Ehe, in der Partnerschaft, finde ich, dass jeder so auch seine eigenen Sachen macht, wo er sein eigenes Ding macht.
Wenn ich Unterstützung brauche oder wenn was organisatorisch in Quedlinburg zu machen ist, ja. Hat gemacht und fertig. Ja,
das genau. Und so eine Städtepartnerschaft, weil ich war jetzt so gerade so bei dem Bild, so was ist gut für eine Ehe und bei einer Partnerschaft und so, und da bin ich jetzt so bei dem Gedanken Städtepartnerschaft. Was hält so eine Städtepartnerschaft jung?
Also Städtepartnerschaft ist eigentlich gut, dass der relativ Kontakt über viele Jahre so intensiv besteht. Denn es ist zum Beispiel so, wir haben ein Standardprogramm jedes Jahr mit vier großen oder fünf großen Ereignissen. Das ist einmal der Neujahrsempfang. Dann kommt meistens noch dazu die Gastronomiemesse in Frankreich, wo dann die ganze Region zusammenkommen. Also das ist auch so ein Beispiel, wo man mal gut kosten kann und so weiter. Ja. Dann geht es meistenteils weiter mit irgendwelchen Sportveranstaltungen. Dann kommt bei uns das Tag des Denkmals und dann der Beaujolais-Abend.
Ein Tag des Denkmals ist einseitig, ja? Den gibt es nur in Quedlinburg, aber nicht in Olna.
Nein, gibt es auch. Das nennt sie bloß anders. Ah, ja, okay. Aber nicht zu dem gleichen Zeitpunkt.
Ja, und die haben ja nicht so viele Denkmäler
wie
Sie.
Ja,
ja. Ja, sie sitzen ja auf dem ganzen Weltkulturerbe.
Genau, ja, die sind ja mehr an der Loire in Frankreich und so weiter.
Genau.
Und, ja. Also Beaujolais-Abend und dann kommt der Weihnachtsmarkt. Auch beidseitig. Einmal in Quedlinburg, der große Weihnachtsmarkt, wo sie fast 4 Wochen bleiben, seit 35 Jahren.
Sie kommen 4 Wochen zum Weihnachtsmarkt bei Ihnen?
Solange wie der Weihnachtsmarkt in Quedlinburg ist, bleiben die auch in.
Das ist verrückt mit den Weihnachtsmärkten, oder? Dass die also so eine Anziehung haben?
Also ich muss sagen, unser Weihnachtsmarkt ist eigentlich berühmt geworden mit Käse. Wird Ihnen nicht viel sagen, auch der sogenannte Machal, also die jetzt uns hier kennen. Das ist ein sehr kräftiger Käse. Wir sagen, er stinkt, die Franzosen sagen, er duftet. Das ist ein Unterschied. Ja. Aber damit sind wir eigentlich sehr gut versorgt worden, also die Bürger in Quedlinburg versorgt worden. Die haben im Durchschnitt auch verschiedene Käsesorten. Ungefähr 1,5 Tonnen Käse, die hier verkauft werden in den 4 Wochen auf dem Weihnachtsmarkt. 600 Flaschen Bier und 700 Flaschen Wein wird angeliefert. Wird nicht alles verkauft, aber ein Großteil davon.
Wenn Sie das jetzt so beschreiben mit dem Weihnachtsmarkt, ich hatte jetzt, mein Bild war 4 Wochen auf dem Weihnachtsmarkt, dass Sie Gäste haben, die einfach als Gäste 4 Wochen da bleiben, aber die verkaufen, also sind die Franzosen, die einfach auch dort auf dem Weihnachtsmarkt
waren. Ihr Stand.
Da, damit, das ja. ist ein bisschen anders.
Also man muss sagen, die wechseln dann auch mal, weil 4 Wochen kann da immer keiner bleiben, weil die auch Probleme haben, den Stand zu besetzen. Eine Woche immer und immer 4 Mann.
Klar.
Das kommt schon klar. Und wir haben allerdings den Nachteil, in Anführungsstrichen, nur 4 Tage in Olna das zu machen. Ist mal ein bisschen ungünstig vom 19. bis 23. Aber auch angenehm.
So kurz vor Weihnachten, ja. Was gefällt denn Ihrem französischen Besuch, abgesehen vom Weihnachtsmarkt in Quedlinburg, besonders? Also was müssen Sie immer wieder machen? Was müssen Sie immer wieder anbieten? Wo wollen die französischen Gäste immer wieder hin?
Wir sind eigentlich sehr daran interessiert, unsere Umgebung kennenzulernen. Zum Beispiel Wernigerode, was mit einem Schwerpunkt ist. So. Auch zum Teil zum Brocken waren wir schon mit der Gruppe. Also das Harzgebiet generell, immer so nach und nach mal zu erkunden. Immer verbunden, meistens auch mit einem kleinen Picknick irgendwo draußen in der freien Natur. Ja, da sind sie also sehr begeistert. Und dann natürlich auch zum Dach des Denkmals verschiedene Gebäude, die sie besichtigen möchten. So, das ist Schloss, ist ja jetzt von der neuen Eröffnung, oder Schlossberg. Da mit Hochmünzenberg, was früher mal ein Kloster war. Auch genau, da mit
große Sanierung der Schlossberg.
Genau, ja. Ist ja jetzt abgeschlossen im Wesentlichen. So, das sind die bestimmten Punkte, wo sie gerne Wert drauf legen oder öfters mal dabei sind. Ansonsten aber auch mal in einer kleinen Gruppe einen Spaziergang machen, dass man sagt, so pass auf, ich nehme euch mal heute mit, wir fahren da und dahin. Der andere sagt, nee, pass auf, wir machen da eine Wanderung. Also wir passen uns dann auch ein bisschen individuell an. Wenn jemand sagt, ich möchte das haben oder das haben, wird auch gemacht.
Und wie ist es eigentlich mit Übernachten? Also wohnt man dann bei den Gastgebern oder geht man ins Hotel oder wie läuft
das? Nein, also wir haben uns, soweit es eben machbar ist, immer so auf Privatunterkunft bezogen. Begrund dessen, weil ja, die wollen ja den Kontakt haben. Ich meine, sonst, wenn du irgendwo ein Hotel oder irgendwo unterbringst, ja, das ist auch eine feine Sache. Aber einmal muss ich auch sagen, ehrlich, ist eine Kostenfrage. Und zum anderen sind sie ein bisschen abgeschirmt und sagen, ja, puh. Und so sitzt man abends noch mal gemütlich zusammen. Es finden sich auch mal Familien zusammen, sagen, pass auf, wir nehmen die 2, 3 Gruppen zusammen. Ist auch eine Möglichkeit, dass wir den Abend über die Bühne bringen. Also sind dann sehr begeistert davon. Auch umgekehrt, wenn wir dort sind, ist die Privatunterkunft eigentlich immer abgesichert.
Und was Sie noch nicht erwähnt haben, Sie machen offenbar auch zwischendurch dann gemeinsam irgendwie Blutspenden. Und wo ich mir aber, wie ich aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen erfahren habe, sollen die Blutspenden künftig nicht mehr am Tag nach der Beaujolais-Weinprobe stattfinden?
Das war damals ein Zufall, weil wir den Termin gebunden hatten. Und da konnten wir nichts daran ändern. Das war nicht unser Verschulden. Das wussten wir ja vorher nicht. Wir sind da reingelegt worden.
Und die Proben, waren die brauchbar, oder?
Ja, das sind wahrscheinlich Konserven geworden. Ja. Ich könnte ja noch ein bisschen ausführlicher dazu was sagen. Wir haben dann Blut gespendet. Die Untersuchung ist ja ähnlich wie bei uns, wenn man zum Blutschicken geht, Arzt und so weiter. Mhm. Und das war vormittags. Und dann hatten uns das Personal, also das medizinische Personal, eingeladen zum Mittagessen. War eine feine Sache. Und wir haben uns dann als Gast erkenntlich zeigen wollen, haben wir eine Flasche Schirker Feuerstein, ich weiß nicht, ob das kennt,
ja.
überreicht.
Und das hat also aber wenn ich es kenne, reicht ja noch nicht. Also das ist Schirker Feuerstein, ist süßer Rotwein.
Nein, Kräuter.
Ein Kräuter ist es, genau. Ich war völlig, war irgendwie bei Klostergeflüster. Genau, da sage ich, tue ich so, als wüsste ich es. Kräuterschnaps ist es.
Genau, genau. Mhm. Und das hat die eine Schwester wahrscheinlich ein bisschen missverstanden. Die hat das ins Weinglas gekippt und dementsprechend auch getrunken. Zum Glück hatten wir vor mir das gespendet.
MDR Kultur trifft mit Dieter König vom Förderverein der Städtepartnerschaft Quedlinburg-Olna-Emery. Dieter König, ich habe das anfangs gesagt, diese Städtepartnerschaft gibt es seit 1961, unterschrieben im Mai 1961. Sie sind damals 11 gewesen. Haben Sie irgendwas davon mitbekommen?
Nein, ich habe im Prinzip, wie gesagt, als Schüler ist man durch die Stadt gegangen und hat auf einmal große Schilder gesehen, dass es eine französische Partnerstadt ist. Wir hatten dann, wie gesagt, das Problem, das auszusprechen, das hat man lange gebraucht und dann aber nicht so voll zur Kenntnis genommen. Man hat gehört, ja, ist eine französische Partnerstadt. Und dann hatte man eigentlich nicht mehr allzu viel mit am Hut, wie man so schön sagt, ja. Und erst nachdem, wo man ein bisschen größer war, wo dann doch schon mal so ein bisschen das durchsickerte, dass die Städtepartnerschaft schon so viel lange besteht, beziehungsweise wo man erfahren hat, dass in den Franzosen die Jugendlichen oben am Teich waren, da hat man sich dann doch ein bisschen interessiert, aber nicht so aktiv, dass man sagen kann, jetzt sind wir da eingestiegen. Ja.
Und Mai 61 war also diese Unterschrift, wo Sie auch beschrieben haben, wo gar nicht ganz klar war, wie das da zustande kam, wer das genau entschieden hat. 3 Monate später ist der August 61. Wir wissen alle, was da passiert ist. Die DDR baut die Mauer, die Grenze wird abgeriegelt. Da sind Sie immer noch 11. Erinnern Sie sich daran?
Ja, ich muss sagen, ich war zu der Zeit sogar in West-Berlin. Und dann mit meiner Oma noch. Und dann hieß es ja, wir wollten da irgendwie einen Ausflug machen mit den Bekannten. Und dann zur S-Bahn war einmal dieses Schluss aus Sense, geht nicht mehr. Aber mit der Oma und so, wir sind zurückgekommen, man war zufrieden, dass wir ein paar Leute zurückgekehrt sind. Aber dann muss ich dazu sagen, der jetzige Partner hier, der Michel Vagea, der jetzt den Präsidenten noch macht, der war zu der Zeit in Berlin stationiert.
Als französischer Soldat.
Genau. Wir haben viele da in diesem Verein, die hier in Frankreich, also für Frankreich in Berlin eingesetzt waren zur Armee.
Was erzählt er?
Naja, sie hatten auch ihren Posten, also sie hatten praktisch, ich will nicht sagen Schießbefehl nicht, aber auch so eine Sache, also wenn ein Durchbruch ist oder irgendwas, mussten sie reagieren, in welcher Form auch immer. Das hat er nicht gesagt.
Also beim Thema Stationierung fällt mir ein, die Sie erlebt haben als stationierte Truppen, das waren die sowjetischen Truppen gewesen und in Quedlinburg war ja ein großer sowjetischer Truppenstandort, ne? Also so mit Panzern und Flugabwehr und allem. Sie haben wahrscheinlich da auch noch Bilder im Kopf, oder?
Das nennt sich Quarnbeck, das ist ja bloß 3-4 Kilometer weg von Quedlinburg selbst, gehört aber eigentlich mit zu Quedlinburg. Ja, es war eine große Garnison, wo dann eben so die Leute stationiert waren, zu denen man eigentlich kaum Kontakt hatte und haben durfte, je nachdem, wie man sieht. Es gab dann auch mal so die kleinen Soldaten, die mit ihren Offizieren immer einkaufen waren und so weiter, die mussten die Koffer tragen. Aber ansonsten hatten wir mit den Leuten da kaum was zu tun. Es gab dann auch Radar, 2 große Radarstationen. Und das führte auch dazu, dass wir in Ballenstedt oder Asmostedt, ist ja jetzt noch ein Verkehrslandeplatz, da hatten sie damals auch Fallschirmspringer vom GST, wenn das ein Begriff ist, ausgebildet. Die durften ja nicht mehr, weil die Grenze ja nicht weit weg war. Ja, waren ja bloß noch, sagen wir, 30 Kilometer war ja die Grenze da schon. Ja.
Genau, also GST war so vormilitärische Ausbildung, Gesellschaft für Sport und Technik. Genau. Ne? Genau. Und nun habe ich hier aber eine Lücke zwischen dem 11-jährigen Dieter König und dann den Dieter König von 1994, der als Sportler, Langstreckler, voll im Saft da am Staffellauf teilnimmt über die 700 Kilometer. Was ist denn in diesen paar Jahren zwischen 1961 und 94 in Ihrem Leben passiert? Also Sie sind in eine Schule gegangen und dann?
Ja, dann kam die Lehre. Wie gesagt, ich habe den Drogist gelernt und dann da wird er spezialisiert auf Fotowesen, also Fotofachgeschäft.
Was haben Sie da gemacht dann?
Als Verkäufer, also okay. Auch speziell für Fotoapparate und so.
Okay.
So, und dann ging es nachher weiter. Dann gab es die Möglichkeit für mich, dass ich eben in unserer Verwaltung, war die Konsulgenossenschaft, einsteigen konnte und war dort nachher so als Abteilungsleiter für Kultur und Sozialwesen zuständig. Das heißt also, Kultur und Sozialwesen umfasste die Veteranenbetreuung, Krankenstände, so diverse Sachen, wenn irgendwie Reparaturen waren, also vom, wie soll ich jetzt sagen, als vorgeschrieben waren jetzt, Beispiel jetzt einfach Toilettenfahren. Da musste immer so ein großes Schema gemacht werden hier, wie viele Toiletten erneuert worden sind. Und
alles also um so Sachen haben Sie sich gekümmert.
Ja, und dann, ja, Kinderbetreuung, Ferienobjekte. Und auch dann, wenn die Weihnachtsfeiern waren für die Kinder und so, ihr habt immer Gutscheine und so eine Sachen.
Und Ferienobjekte, wo hatte der Konsum Quedlinburg, wo sind Sie hingefahren?
Also wir hatten in Kehnsdorf, das ist ein Park, so ein Campingplatz in der Nähe von Potsdam, Michendorf, da also in so Richtung. Dann oben an der Ostsee in Sassnitz und dann in oh, wie ist denn das? Fällt mir jetzt mal nicht ein. Also wir hatten mehrere in dieser Richtung.
Genau, also das ist, dass wir da die absolute Vollständigkeit haben, dafür wird uns keiner kritisieren. Nee,
vier Campinghänger.
Alle vier Ferienlager vom Konsum Quedlinburg jetzt ordentlich aufgezählt haben. Und dieser Job, also Leiter für Kultur und Sozialwesen, war das stressig?
Stellenweise. Es gab manchmal dann auch die Probleme, wie gesagt, wenn zu Feiern zu organisieren waren. Wir hatten ungefähr 400 Veteranen, die wir dann betreuen mussten, Männlein, Weiblein.
Was sind denn Veteranen?
Ehemalige Mitarbeiter. Also Rentner waren nachher und so weiter.
Ja.
Die dann betreut werden. Jetzt sei es einmal zum Frauentag, war immer ganz groß angesetzt. Dann gab es immer eine große Fahrt irgendwie mit einem Bus nach Potsdam oder einen anderen nach Lübbenau und dann auch die Weihnachtsfeiern. Und das war manchmal sehr schwierig, weil auch diese Leute waren manchmal sehr eigenartig oder eigensinnig. Wenn der Mina nicht neben Frieda sitzen konnte, na, dann ging das nicht, sind sie nach Hause gegangen.
Und ja. Dann mussten sie das als der zuständige Leiter moderieren, ja, sozusagen.
Ja, und dann noch ein bisschen klären, dass sie sagen, pass auf, setz dich hin, das kriegen wir in den Griff. Ja. Und, ach, da gab es tolle Sachen. Ne.
Und wie viel Partei und Staat hatten Sie dort im Konsum? Sind Sie als Leiter selber auch in der Partei gewesen?
Nein, ich bin nicht in der Partei gewesen. Ich habe eine Anfrage, nachdem ich mein Studium hinter mich hatte. War die erste Frage nicht, ob ich das gut bestanden habe, sondern erstmal, wie sieht's aus, möchtest du eintreten oder ein bisschen anders formuliert.
Ja.
Ich habe gesagt, nee, ich brauche noch ein bisschen Bedenkzeit und die habe ich heute noch.
Sie denken immer noch darüber nach, über den Eintritt in die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Nun ist der Konsum der Ort gewesen in Quedlinburg, wo, denke ich mir, stelle ich mir vor, wo sich also so Angebot und Nachfrage getroffen haben. Also wie gut haben die harmoniert in Quedlinburg?
Ja, ich würde sagen, es war wahrscheinlich überall so. Im Großen und Ganzen die Probleme, die bestanden jetzt, ob das nun HO war oder Konsum. Letzten Endes, wenn es nicht ausgereicht hat, die Versorgung, sei es mit Obst oder anderen Sachen, da waren eben lange Schlangen und so weiter. Viele haben ja das auch gesehen, gerade von Dörfern, war der Konsum eben auch mal so ein Punkt, wo sie sich unterhalten konnten, so Tratsch auf dem Dorf, wie es denn so ist. Ja, dass sie sagen, oh, weißt du, kennst du noch. Aber ansonsten, die gewisse Unzufriedenheit, die immer da war, weil es nicht reicht hat vom Sortiment her. Oder wenn es mal gab, schnell hin, müssen uns beeilen, dass wir noch was davon kriegen. Ja,
ja, und wenn es mal gab, was zum Beispiel, also ich meine, dadurch, dass wir beide älter sind, haben wir natürlich eine Idee, aber wenn uns jüngere Menschen zuhören, also was sie sagen, wenn es da mal was gab, was zum Beispiel
ja, war besonders gefragt? Ja, es gab zum Beispiel, was, wenn man überlegt, Bananen, ja, das ist das klassische Beispiel, im Großen, oder Südfrüchte generell, ist ja das klassische Beispiel. Ja, aber auch, wer es noch kennt, Lecho. So ein Glas Lecho, das war damals kaum zu bekommen. Heute gibt es das in rauen Mengen, aber das war damals nicht so. Ja. Oder wenn da die Zeit dran war, jetzt mit Tomaten oder irgendwas, oder die ersten Gurken, war immer ein ganz großer Andrang. Ja. Da könnte man die Schlange so sehen. Und es war immer ein Zeichen, da wo so eine Schlange steht, da gab es auch was. Ja. Und da hat man sich erstmal angestellt, ob man es braucht oder nicht, so in diese Richtung.
Ja. Und die Altstadt von Quedlinburg, die hat ja den Weltkrieg vergleichsweise gut überstanden. Die ist dann in der DDR immer mehr verfallen. Es wurden da auch ganze Teile abgerissen. Mit welchen Augen haben Sie das damals registriert?
Also ich muss so sagen, Quedlinburg ist ja zum Glück vom Krieg verschont geblieben. Also es gab zwar ein paar Schüsse oder ein paar Zerstörungen, aber keine, was grundlegend wichtig war. Ja. Was mich nachher auch, was man als Jugendlicher schon mitgesehen hat, war zum Teil die Entscheidungen, vieles von der Altstadt abzureißen, die Häuser, und wollten sie dann durch so eine Art moderne Häuser erneuern, was so ein bisschen Anstrich hatte, wie Fachwerk.
Ja, aber so historisierender Plattenbau.
Da sind eigentlich sehr viele Sachen unter den Hammer gekommen, abgerissen worden. Wenn man es ein bisschen kennt, in Quedlinburg, die Kramergasse oder Goldstraße hinten. Leider, muss man sagen. Das hat man ja wahrscheinlich auch bereut, dass man diese Sachen nicht erhalten hat. Vielleicht auch nicht erhalten konnte, muss man auch dazu sagen. Denn Sie wissen ja selber, wann gab es Baumaterial, wer konnte was machen, wo gab es die Handwerker dafür. Und dann war es eben zum Teil so, dass es dann so viel Schwamm drin war. Meistens waren die Dächer kaputt und damit dann praktisch den Verfallpreis gegeben. Ja. Jetzt sieht das ein bisschen anders aus.
Heute ist es so ein Schmuckstück geworden, die ganze Altstadt. Ich meine, wie gesagt, also sie sind Weltkulturerbe und alles. Wie ist das eigentlich eigentumsmäßig? Also wem gehören eigentlich die schönen Fachwerkhäuser?
Also die Fachwerkhäuser heute sind überwiegend Privathäuser, die dann zum Teil gekauft worden sind und dann selbst restauriert worden sind oder saniert worden sind. Zum Teil konnten sie dann die Häuser auch umgebaut werden. Das heißt, sie standen ja fast unter Denkmalschutz. Die Leute konnten innen drin das verändern, so wie sie es gerne möchten oder wollten. Aber die Außenfassade musste eben erhalten bleiben. Da sind Glos vor den Fenster vorgeschrieben. Man konnte keine Plastikfenster einsetzen, sondern man musste, wie es war, Holz oder je nachdem. Ja. Zum Teil auch die Farbgebung wurde vorgeschrieben. Also man konnte dann nicht so machen, wie man es wollte. Die Sanierung wurde natürlich auch finanziell unterstützt, nach Antrag und so weiter. Aber ich weiß von vielen, die es gemacht haben, trotzdem war es ein enormer Aufwand, auch finanziell. Mhm. Und viele haben es ja auch in Eigenleistungen gemacht. Ja, auch bedingt dadurch, dass man ja jetzt Material bekommen hat, was man vorher nicht hatte.
Das heißt also, viele Quedlinburger wohnen auch heute noch in Quedlinburger Häusern, weil man ja so oft auch das Bild hat, oder in anderen Städten ist es ja auch so passiert, dass gerade in den Innenstädten dann ja auch so ein, ja, eigentlich ein Eigentümerwechsel passiert ist, weil sehr viel Geld aus dem Westen kam und die Hauseigentümer aus dem Westen, ist in Quedlinburg nicht so?
Zum Teil. Mhm. Zum Teil. Ja, ich habe eben Leute, die eben ihr eigenes Haus wieder auf Vordermann bringen wollten oder gebracht haben. Ein klassisches Beispiel, wo eben viel Westgeld auch immer drin steckte, ist der Münzenberg oben. Der hat ja so einen Professor gekauft. Der hatte erst ein Haus. Und dann haben sie erst ja festgestellt, dass die Fundamente vom ehemaligen Kloster noch vorhanden waren. Also die Kreuzgewölbe und alles weiter. Und da gab es dann eben so ein bisschen Verhandlungen. Da hat Barsch jetzt die Häuser, was jetzt die Kirche, so das ehemalige Kloster, hat er dann gekauft und dementsprechend auch saniert. Und ja, steht aber alles unter Denkmalschutz, ist heute ein Museum.
Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie Sie und Ihre Frau dann 1989 die Wende erlebt haben. Also Sie waren immer noch ein Konsumleiter für Kultur und Soziales.
Mhm. Naja, ich muss sagen, wenn man so sieht, eigentlich ruhig. Also nicht euphorisch, so kann man es nicht sagen. Man war natürlich auch zufrieden, dass man da nun jetzt Veränderungen hat, dass man auch seine Verwandtschaft besuchen konnte. Aber nicht wie manche gleich am ersten Tag und dann gleich los und die 100 Mark und so weiter. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben Verwandte im Emsland. Da sind wir aber erst zu Weihnachten hingefahren. Also mit Weihnachtsbesuch verbunden, sagen wir so. In Konsum war es natürlich ein bisschen anders. Da waren eben zum Teil auch die Kollegen unterwegs. Die haben dann auch mal gesagt, Arbeit, Arbeit sein lassen. Wir fahren erstmal dahin und gucken, was machbar ist. Und dann ging es ja nachher los.
So langsam. Das heißt, wie war die Situation für Sie konkret? Also Sie sitzen in Ihrem Büro, ein Haufen Ihrer Kollegen sind gar nicht da.
Ja, ein Haufen nicht, aber waren etliche, die nicht da waren. Ja. Mhm. Und wir haben es ja gesehen, die Straßen waren ja voll, man ist ja kaum über Straßen gekommen, also alle Richtung Westen gefahren sind.
Das ist
ja
auch nicht weit von Quedlinburg, sind irgendwie was, 35 Kilometer.
Ja, und dann werden die Ruhe nachher in Ilsenburg und das ist ja schon Stapelburg und ja, alles. Das ist alles keine Entfernung. Ja. Mhm. Naja, man muss ja da mit dem neuen Zustand sich erstmal arrangieren und sagen, ja, wie reagierst du? Ja. Man war ja zunächst erstmal zufrieden, dass man seine Arbeit noch hatte. Da wusste man ja noch nicht, was auf uns zukommt in so Richtung. Das war ja, wo sie alle euphorisch waren, oh, jetzt haben wir Westmark und jetzt können wir und so. Ich habe es dann auch ein paar Monate später anders erlebt, ja, wo sie vor dem Tisch standen und sagen, Dieter, ich bin gekündigt und kein Geld, ja. Das betraf ja meistens die Wirtschaftskräfte, die also nicht sehr viel verdient hatten.
Ach so, die auch innerhalb des Konsums gekündigt wurden.
Ja.
Und die standen dann bei Ihnen, weil sie, Soziales stand bei Ihnen ja auch am Büro dran, genau. Also sie waren in irgendeiner Weise zuständig.
Genau, ja, mit zuständig, ja. Weil danach kam ja, es war schon ein bisschen später, diese sogenannte Kurzarbeit und alles, was so lief, musste ja dann gemeldet werden und ja, dann das alles finanziell und auch bürokratisch abgewickelt wurde. Dauerte eine ganze Weile, aber aufgrund dessen, dass die Leute keine Ersparnis hatten. Wie gesagt, die haben nicht viel verdient. Ja, vielleicht mal, wenn sie in die Wirtschaftskraft fahren, mal eine Tasse Kaffee umsonst kriegt er im Hotel oder ihr Essen. Aber ansonsten war ja nicht viel. Also Ersparnisse selten. Ja. Es war ja zum Teil auch zu der Zeit so, dass viele Rentner, leider auch heute, noch gearbeitet haben, dass sie noch ein paar Mark für den Enkel oder was weiß ich hatten. Ja.
Und insofern war das gravierend, als dann diese Entlassung kam.
Ich sage mal, da ist einem erst richtig bewusst, was bedeutet, dass es zwei Systeme waren. Ja. Mhm. Auf einer Seite war man zufrieden, muss man sagen. Andererseits haben wir es kritisch gesehen, sage ich mal so.
Genau, die Konsumgeschäfte hatten plötzlich was zu verkaufen.
Ja, das ist ja das Problem. Und dann kam die Treuhand. Und da gab es ja Gebäude, die dem Konsum gehörten, die auch richtig offiziell eingetragen waren im Grundbuch. Wir mussten die Gebäude, wenn wir sagen wollten, zurückkaufen vom Bundesvermögensamt. Ich weiß, in Halle oben war am Damm, war ja das Bundesfinanzministerium damals, da musste man noch hin. Und dann auch hier nach Halle zum Bundesvermögensamt, wo wir dann darüber gesprochen haben, dass wir die Häuser behalten wollten. Ging nicht, wir mussten die Häuser kaufen.
Und Sie sagen wir, und ich war dort also beim Bundesvermögensamt und so, das heißt, Sie waren dann in auch einer leitenden Rolle dort, dass Sie also auch mit dieser Veränderung, die der Konsum dann durchmachte, also dass es etwas wurde, was also auch in der Marktwirtschaft zurechtkommt. Damit hatten Sie zu tun.
Ich hatte nachher, wenn man so will, als Immobilienverantwortlicher dann damit zu tun, die ganze Sache abzuwickeln mit dem Bundesvermögensamt, Finanzdirektion. Ja, es war nicht so einfach. Da mussten wir letztendlich für die Häuser, die wir hatten als Konsum, so ein Gutachten erstellen lassen, was so ein Haus noch an Wert hatte. Haben wir gemacht. Dann bin ich zum Bundesvermögensamt gekommen und haben gesagt, ja, schön und schön. Das hat aber ein DDR-Gutachter gemacht. Nicht das. Einen Westdeutschen brauchen wir. Einen aus Braunschweig oder Hannover. Und dann mussten die es machen. Und dann hatte so ein Gutachten nur ein halbes Jahr Gültigkeit. Und man hat uns da schon ganz schön zur Ader gelassen. Und ich muss sagen, es waren nicht die freundlichsten Leute, mit denen man da zu tun hatte.
Und diese Konsumorganisation dort hat es aber diese Zeit überstanden. Also sie waren so finanziell so aufgestellt. Also
wir haben lange, lange überlebt, sage ich mal so. Wir waren ja im Verband Konsumgenossenschaften. Mhm. War ja Halle hier. Ja. In der Steinstraße war ja die Konsumgenossenschaft, also für den Bezirk Halle. Und wir waren ja Konsumgenossenschaft Kreis Quedlinburg. Da hieß es eben Gallenstedt und die kleinen Orte gehörten mit dazu. Die haben uns eigentlich sehr lange gehalten, bis es eigentlich nicht mehr finanziell nicht mehr möglich war. Weil eben dann kam Rewe und hat sehr viel von den Geschäften übernommen. Ja, dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Ja. Dann wurde gekündigt, weil so viel Personal konnte man ja nicht mehr beschäftigen. War ja auch nicht mehr unbedingt notwendig. Und dann so nach und nach ging dann alles in den Bach runter, leider.
Und wie ist das für Sie persönlich ausgegangen?
Also ich habe dann, wie gesagt, bis 1995 dann noch helfen können oder helfen müssen oder habe geholfen. Und dann kam für mich auch die Kündigung. Ja, und dann sehen wir zu, wie du noch klarkommst.
Ja. Wie alt waren Sie? 95 waren Sie?
44.
Da haben Sie die Kündigung gekriegt. Ja. Und dann?
Ja, dann ging auch für mich die Suche los, irgendwo Arbeit zu finden.
Was war das für ein Moment? Also Sie waren ja sozusagen, Sie haben erlebt seit Jahren, dass ja, Kündigung kam. Sie haben so oft Leute...
Es war ein Schock. Ja. War mal so, ja, weil man ja auch wusste, man hat ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Familie. Wie kommt man über die Runden? Aber man musste dann versuchen, ja irgendwo mit dem Arbeitsamt sich in Verbindung zu setzen, die natürlich auch keine Arbeit hatten.
Und Ihre Frau hatte die zu dem Zeitpunkt?
Hatte noch Arbeit, ja.
Was macht Ihre Frau oder hat Ihre Frau?
Sie war Erzieherin.
Mhm. Ja. Also das war, also es gab so diesen Tag, wo Sie also mit Ihrem Brief nach Hause gekommen sind.
Ja. Trauerstimmung.
Was hat Ihre Frau gesagt?
Naja, was soll ich sagen, das kann man nicht ändern, ja, das ist klar, bedauerlich, aber was soll man da groß machen, ja. Man muss es zur Kenntnis nehmen. Ich hatte es mir ja nicht ausgesucht, dass es so kommt. Aber wie gesagt, das gleich nach so halbwegs optimistisch, dass man schnell wieder Arbeit findet, was natürlich noch nicht geklappt hat, muss man dazu sagen. Denn das Arbeitsamt war nichts. Und dann, was war, dann waren wir überqualifiziert oder nicht qualifiziert. Und,
naja, und Sie gehen mit 44 aufs Arbeitsamt, was schön voll ist in dieser Zeit.
Das war sehr voll. Ja, dann kam ja das Problem, dass man dann letzten Endes alles doppelt und dreifach machen musste. Denn die untere Etage hat die ganzen Daten abgefragt, eine Etage höher, das gleiche, obwohl die alle mit dem PC verbunden waren. Das nervte auch im Großen und Ganzen, ja. Und weil man wusste, man kriegt keine Arbeit und keinen Nachweis. Ja. Mhm. Also man war auf sich selbst gestellt, man musste versuchen, das dann irgendwie selbst in die Hand zu nehmen, versuchen da irgendwo eine Möglichkeit zu finden. Ich habe dann ja auch fast alles gemacht, was sich anbot, manchmal auch nur zeitweise, ja. Zum Beispiel, als der Konsum nachher direkt aufgelöst wurde, gab es ein riesengroßes Lager und so die Lagerbestände mit weggeräumt, also Aufräumarbeiten in so Richtung, ja. Dann war ich eine Zeit lang, ein Jahr lang, war ich mit im Jugendclub als Leiter mit eingesetzt. Das ging nachher auch zu Ende. Und dann gab es die Oskar-Kemmer-Schule. Das war so eine Weiterbildungsschule für Arbeitslose, wo man dann was lernen sollte. Und das habe ich dann so ein Jahr als, naja, sag mal, Lektor gemacht, als Lehrer nicht, aber so musste ich die Leute im Handel ein bisschen unterstützen oder ausbilden, ja. Aber auch bloß ein Jahr. Und dann ging das wieder los, ja. Das ist also immer so ein bisschen etappenweise mal so kurz.
So haben Sie sich durchgeschlagen. Dann sind ja eine ganze Menge Jahre zusammengekommen, weil Sie vorhin sagten, Profession. Da sagten Sie so strahlend so, Rentner.
Naja, ja, es ging nachher bis zur Rente. Ich bin auch mit 63 ins Rentenalter eingestiegen, weil es gab nachher nichts mehr. Man ist auch vorbei, man wird ja nicht mehr unterstützt. Beziehungsweise die Krankenkasse übernimmt einen ja nicht mehr. Ich werde über meine Frau versichert gewesen. Aber wie sagt man dann, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach? Ja, was blieb einem weiter über? Ich meine, letztendlich waren ja die Miete und alles, was man weiterzahlen musste, hat sich ja dadurch nicht halbiert oder verringert. Ja.
Und Sie hatten aber zu dem Ganzen, also weil Sie haben jetzt, wenn ich Ihnen so zuhöre, schön war es nicht, haben Sie gesagt, aber Sie haben jetzt nicht mehr dazu gesagt, wie es Ihnen ging. Also Sie haben sich nicht beklagt, sondern Sie hatten irgendwie, wenn ich Ihnen zuhöre, ist so ein pragmatischer
Zugang. Ja, was es blieb ja nicht weiter über. Ich sag mal, man hat ja auch im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, hat ja fast jeden betroffen, sagen wir, oder zumindest immer einen in der Familie. Ja. Und was nützt das, wenn ich jeden Tag klage und sage, ach, weißt du, warum geht nicht? Man muss das Beste daraus machen. Darum dachte ich ja vorhin, wenn man erstmal Humor verliert, ist manchmal auch bitter Humor dabei gewesen, ja, aber was soll's. Und dann ging weiter.
Und es gab ja die Städtepartnerschaft und die brauchte irgendwann, der Förderverein zur Städtepartnerschaft brauchte irgendwann einen Vorsitzenden und da war ja der Leiter für Kultur und Soziales vom Konsum, war ja da irgendwie in der Nähe.
Ja, ne, es muss auch so sagen, dieser Verein ist ja erst etwas später gegründet worden, basierend darauf, dass eben die Sache von den zwei Staffelläufen, wir hatten ja nochmal 96 den Lauf nochmal entgegengesetzt, ging es ja darum, dass wir dann auch die Gäste, also was die Läufer waren mit Verwandten, kamen auch mit Familie nach Quedenburg. Und wir konnten sie nicht mehr alle unterbringen. Nicht nur unterbringen, auch bei Köstchen, sage ich mal so, war ja auch eine finanzielle Sache. Da haben wir gesagt, pass auf Leute, wenn die Partnerschaft so bleibt. Ich muss dazu sagen, ein Teil ist der Bürgermeister von Ulna auch mitgelaufen. Die Staffel nicht alles, aber so ein Stück ist er mitgelaufen. Und da haben wir gesagt, ja, dann machen wir einen Verein, wo man dann auch von der Stadt Geld beantragen konnte, also Unterstützung, minimal. Aber da haben sie gesagt, wir machen einen Verein, dann bleibt die Beziehung so bestehen. Wir haben dann eben den Verein gegründet, mit Satzung, allem drum und dran. Was die Franzosen nicht haben, das ist der Freundschaftsverein, da kann man jederzeit ein- und austreten, wenn man so will. Ja, also sie sind da ein bisschen
in locker. Deutschland ist es so ein bisschen verbindlicher.
Ja, das ist alles, wenn das nicht ist, dann geht es in Deutschland nicht weiter.
Und wie ist es jetzt eigentlich? Mein Bild so von so Vereinen ist, dass es immer mühevoll ist, jungen Leuten plausibel zu erklären, was sie machen. Wie läuft das bei Ihnen?
Also das ist ein trauriger Punkt und ein Schwerpunkt bei uns generell, aber auch bei den Franzosen, sagen wir in Anführungsstrichen zum Glück. Also Nachwuchs ist so gut wie nicht in Sicht, obwohl wir uns alle bemühen, selbst da in Ulna. Und auch hier, wir haben ja auch Lehrer mit im Verein, die an Schulen versucht haben, Nachwuchs zu bekommen oder die Grundlagen zu schaffen, dass sich die Leute verständigen können, Jugendliche und so weiter. Ist leider nicht so. Wir hatten ja auch, was unser Partner mit ist in Quedenburg, das BZG, also Bildungszentrum für Gastronomie und Hotelwesen auf dem zweiten Bildungsweg. Mhm. Da hatten ja auch dann von der Hotelfachschule in Ulna, das ist eine private Hotelfachschule, die dann nach Quedenburg gekommen sind, so ein Austausch, dass sie dann da mal gekocht haben und da gekocht haben. Da haben wir gedacht, dass da ein bisschen was hängen bleibt. Aber eine Zeit ging es, aber sagen wir im Endeffekt leider nicht.
Das ist ja etwas, was wirklich viele sagen, die so ehrenamtlich engagiert sind. Wie ist es mit der Unterstützung durch die Stadt? Also im Stadtrat dominieren aktuell CDU, AfD, ähnlich große Fraktionen. Wie sind so deren Positionen zur Städtepartnerschaft?
Soll ich antworten? Also es ist, ich muss da sagen, um ehrlich zu bleiben, eine geringe Unterstützung. Wenn man so direkt anspricht, ja. Aber das ist, sagen wir, von allein irgendwie so Initiativen oder wenn wir die Versammlungen haben, sagen, pass auf, vielleicht können wir euch da unterstützen und wir machen dies und jenes. Das ist leider nicht. Wenn wir jetzt so große Treffen machen, wie jetzt sagt das Denkmal, das läuft ja auch über die Stadt oder was jetzt war, die Königstage, die ja verbunden war mit 65 Jahren Städtepartnerschaft, dann ist die Stadt auch dabei. Mhm. Ja, ansonsten ist es mehr oder weniger so, dass wir dann, ich sag mal, die Arbeit und die Vorbereitung als Verein selbstständig machen. Ja, wir können zum Bürgermeister gehen und sagen, pass mal auf, so und so, da hapert es, da hilft er schon, aber die Arbeit selbst oder die Organisation bleibt im Verein.
Und wie sind Sie in der Stadt als Verein vernetzt? Also mein Bild ist ja, dass in Quedlinburg eine ganze Menge so zivilgesellschaftlich passiert. Also wir hatten das jetzt mit den Jugendlichen, da sagten Sie, das ist traurig, aber so mein Bild ist, dass in Quedlinburg eigentlich eine ganze Menge an Vereinen, Kultur, Demokratie, Initiativen, aktive Partnerschaft für Demokratie in Quedlinburg. Also Tradition im Zusammenhang mit dem UNESCO-Weltkulturerbe, mit der Altstadt. Wie hängen Sie da als Verein drin?
Also es ist so, wir versuchen ja diese Vereine zu informieren. Oder sagen wir, die Versammlungen, soweit es geht, machen wir die ja öffentlich. So dass wer kommen möchte, kommen kann. Und dann, wenn mal jemand dabei ist, auch hier, wenn, wie gesagt, Königstau oder Dachze, denkt mal, der Bürgerfrühstück ist ja vielleicht ein Begriff, wo man mit vielen Vereinen zusammenkommt, wo man sagt, pass auf, wir haben jetzt mal vor, als Beispiel, ein Beaujolais-Abend oder Mensch, da kommt oder seid man dabei oder Weihnachtsmarkt, dass man mithilft oder da mitsteht und mal so ein bisschen plauscht. Aber es ist sehr geringe Beteiligung, muss ich sagen. Es bringt ja nicht drum herum zu reden. Das ist so. Leider.
Und Wie sieht jetzt Ihr Sommer eigentlich aus? Können Sie ehrenamtlich in so einem Sommer, also ich denke mir, so ein Verein, das wird einen Haufen Stunden brauchen, so im Monat, können Sie so im Sommer ehrenamtlich ein bisschen kürzer treten?
Ich sage mal ja, zeitweise. Ja, ich sage mal, die Schwerpunkte sind, wie jetzt das Königstal jetzt vorzubereiten waren, ist ja doch ein bisschen umfangreich. Da kommen wir mit 14, 15 Personen im Schnitt. Das Gleiche ist jetzt auch zum Tag des Denkmals. Man muss ja auch ein Programm gestalten, Übernachtungen organisieren, jetzt auch wenn es privat ist, muss ja alles abgesprochen werden. Mhm. Die Gastronomie muss gesichert werden, man muss ja auch irgendwann mal essen gehen mit den Leuten. Und wir fahren dieses Jahr nach Naumburg, die Schlösser da beziehungsweise den Dom, dass da auch ein bisschen was vorbereitet wird. Richtige Ruhephase gibt es nicht. Gut, zwei im Januar bis Mai, ja gut, aber dann geht das ja. Es ist ja auch so, wir haben ja viele Sportveranstaltungen, die wir mitorganisieren. Ob in Quedlinburg beziehungsweise in Ulna, zum Beispiel die Läufer. Ich habe es ja noch zwischendurch auch Läufer im Ort selbst.
Da hängen Sie einfach immer noch, auch Sie selber als Vorsitzender immer mit drin.
Ja, mitorganisatorisch nicht. Ja, so. Dann gibt es Fußballspiel.
Wie heißt der Verein eigentlich umgangssprachlich? Also Sie haben ja so einen sperrigen Titel, wie sagt man?
Wir sagen nur Freundschaftsverein.
Freundschaftsverein.
Okay. Und die sagen ja auch Freundschaftsverein, die nehmen auch nicht den großen Titel.
Ja.
Denn wie gesagt, wir haben einmal Fußball, wir haben Laufen, wir haben auch Schwimmer schon gehabt. Die Blutspende, sagt sie, ja, war ja schon. Badminton sind dabei.
Bleibt mir in Erinnerung.
Also wir haben da schon relativ viel Möglichkeiten, das zu machen, ja.
Und müssen Sie als Vorsitzender von dem Freundschaftsverein eigentlich immer nach Frankreich in Urlaub fahren? Oder wie sieht das bei Ihnen beiden aus?
Nein. Wir waren da auch schon gleich am Anfang, manchmal auch mit dem ganzen Bus, aber im Großen und Ganzen macht jeder seinen Urlaub selbst. Denn ich sag mal, wenn wir uns da treffen, die 4 Tage reichen, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Wie die 4 Tage reichen?
Na, wir fahren, wenn wir da runterfahren, bleiben es immer 4 Tage. Mhm. Also von Donnerstag bis Montag.
Ja, oder? Was wollten Sie mir damit sagen, dass 4 Tage reichen? Das ist so wie, wenn man irgendwo zu Besuch ist, dass man so sagt, irgendwie, naja, die Gäste sind wie Fisch nach 3 Tagen.
Na, das will ich nicht sagen, aber ich sag mal, wenn man da hinfährt und man sagt, so, wir waren zum Beispiel auch hier bei dem Winzer von Beaujolais, den wir jedes Jahr bekommen. Oder da mal besucht. Also sind mehr oder weniger 3-4 Tage unterwegs, hingefahren.
Genau, wird viel gegessen, wird viel getrunken. Ja, wie ist Ihr Französisch eigentlich?
Da reden wir aber nicht drüber. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber ich sage mal so.
Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit jetzt hier.
So, dass die Franzosen besser Deutsch kennen als wir Französisch. Ist aber generell so, leider.
Woran liegt das?
Ja, die Franzosen haben zum Teil in der Schule ja Deutsch. Ja, eigentlich nur die russische Sprache. Es gab ja auch noch Wahlfach, ja, aber im Prinzip.
Naja, und es sind eben Ältere auch so. Es ist also.
Das ist ja das Problem, wie gesagt, wenn wir jetzt keinen Nachwuchs bekommen, der also intensiv da was macht, auch mit Interesse, ist ja nicht, dass sie nur die Mitgliedschaft haben. Es muss ja auch mit Leib und Seele dabei sein, sonst bringt das auch nichts, ja. Nur, dass man den Beitrag zahlt und dann, ja, das reicht eben nicht.
Das war MDR Kultur trifft mit Dieter König vom Förderverein der Städtepartnerschaft Quedlinburg-Olna-Emery vom Freundschaftsverein. Redaktion Angelika Zapf, ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche kommt Jonas Seufert aus Leipzig. Er ist Journalist im Investigativteam der Plattform Frag den Staat, hat gerade ein Comicbuch veröffentlicht, Schattenleben, Menschen ohne Papiere erzählen.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.